NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. September 1784. Immanuel Kant vollendet seinen Aufsatz »Was ist Aufklärung?«
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Wie ein in Stein gemeißelter Donner hallt sie durch Gelehrtenstuben und Klassenzimmer. Kants Definition der Aufklärung.
Das hat unser Lehrer gut herausgearbeitet, dass es eben auch eine aktuelle Relevanz hat, wenn Kant die Gründe zum Beispiel für die Unmündigkeit beschreibt.
Berichtet der Schüler Aurelius aus Münster. Er hat mit seinem Philosophiekurs den Kant-Aufsatz behandelt, der mit der berühmten Definition beginnt. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?
Und dann ging es eben weiter, dass wir den inhaltlich analysiert haben, historisch eingeordnet haben und so weiter.
Als der Philosophieprofessor Immanuel Kant am 30. September 1784 in Königsberg jenen Aufsatz schreibt, der heute zur philosophischen Grundausbildung gehört, neigt sich die Epoche der Aufklärung bereits ihrem Ende zu. Rund 100 Jahre alt ist sie zu diesem Zeitpunkt schon und sorgt mit ihrer Forderung nach Vernunft für gesellschaftliche Umbrüche in England, Frankreich und Deutschland.
Ich denke, dass Aufklärung in den verschiedenen Ländern eine Antwort auf die politischen und die religiösen Zustände war,
sagt Professor Werner Schneiders, Experte für die Philosophie der Aufklärung.
In Frankreich hatten wir ein katholisches, monarchisches, absolutistisches System, wogegen die Aufklärung revoltierte. In Deutschland sah die Sache anders aus. In Deutschland hatten wir über 300 eigenständige Staaten, Fürstentümer, Reichsstädte und so weiter. Da war die Aufklärung hauptsächlich ein kulturelles Phänomen und ging von den Hochschulen aus. Und es ging zunächst einmal darum, freie Forschung treiben zu dürfen, Begriffe klären zu dürfen.
Wie zum Beispiel den Begriff Aufklärung. Dass sich auch der große Immanuel Kant dieser Materie widmet, verdankt die Philosophie einem Ehestreit ganz besonderer Art, ausgetragen in einer Zeitschrift, der Berlinischen Monatsschrift.
In Deutschland war es so, dass die Aufklärung eigentlich in Ostdeutschland begonnen hat, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, und dass sie mit dem Antritt Friedrichs II., das war 1740, ihren Schwerpunkt nach Preußen verlagert hat. Und in Berlin gab es eine Reihe von Autoren, Journalisten, die ihr eigenes Blättchen hatten. Und das war eben die Berlinische Monatsschrift. Und die wurde fleißig in ganz Deutschland gelesen.
Die Juli-Ausgabe des ersten Jahrgangs 1783 würzt der Herausgeber Johann Erich Biester mit einem provokanten Aufsatz.
Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen.
Da das Schließen einer Ehe im Grunde nichts anderes sei als ein Vertrag zwischen zwei Partnern, sollten die Formalitäten eigentlich Sache des Staates sein, findet Biester. Dass der Eheschluss trotzdem in Kirchen vollzogen wird, hat für ihn nur einen Grund.
Weil die allenthalben sich zudrängende, regiersüchtige Geistlichkeit auch dies wichtige, wo nicht wichtigste Geschäft des Menschengeschlechts an sich zu ziehen suchte. Und die Menschen waren gutherzig genug, sich solche Tyranneien wenigstens eine Zeit lang gefallen zu lassen.
Der harsche Tonfall gegenüber der Geistlichkeit ist für die Aufklärung keineswegs ungewöhnlich.
Wenn man die deutsche Aufklärung Ende des 17. Jahrhunderts beginnen lässt, dann war sie wesentlich ein Kampf gegen die Orthodoxie, dann gegen den Pietismus.
Die Religion, oder genauer die nicht aufgeklärte Religion und dogmatische Geistliche, sind den Aufklärern ein Dorn im Auge.
Es gab Kritiker, die die ganze preußische Aufklärung für verdorben hielten und sagten, worin besteht denn eure berlinische Freiheit? Sie besteht doch nur darin, Witze über die Religion machen zu dürfen.
Eine Reaktion auf Biesters Provokation lässt daher auch nicht lange auf sich warten. In der Berlinischen Monatsschrift vom September 1783 hält der Pfarrer Johann Friedrich Zöllner dagegen.
Ausgerechnet in unseren Zeiten sollte die Sanktion der Ehe durch Religion überflüssig sein?
In unseren Zeiten, wo die Ausschweifungen so mächtig um sich greifen?
Für schuldig am Verfall der Sitten hält Zöllner zu einem guten Teil das aufklärerische Gedankengut.
Weil es so kräftige Maßregeln anwendet, den Wert der Religion herabzuziehen und unter dem Namen der Aufklärung die Köpfe und Herzen der Menschen zu verwirren.
Diesem erbosten Satz fügt Zöllner eine noch erbostere Fußnote an.
Aufklärung. Was ist Aufklärung? Diese Frage, die beinahe so wichtig ist als was ist Wahrheit, sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge. Und noch habe ich sie nirgends beantwortet gefunden.
Das Wort Aufklärung taucht ja selbst erst Ende des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachbereich auf, wahrscheinlich eine Übersetzung von Französisch éclairer, und hat wohl offensichtlich die Theologen am meisten geärgert. Jedenfalls so um 1750 fragen sich schon Theologen, was ist das eigentlich, die Aufklärung, die uns hier ständig vorgehalten wird. Und das kulminiert in dieser Fußbemerkung von Zöllner.
Mit seiner Frage im Kleingedruckten tritt Zöllner eine Lawine los. Unter den Gelehrten jener Zeit löst sie die sogenannte Aufklärungsdebatte aus.
Ich denke, es gehört zum Wesen der Aufklärung, dass sie auch über sich selbst reflektieren muss. Und das wurde in dieser Debatte betrieben, die übrigens einzigartig in Europa war. Das gibt es weder in England noch in Frankreich.
Die ersten deutschen Gelehrten, die 1784 Zöllners Frage mit Aufsätzen in der Berlinischen Monatschrift beantworten, sind gleich zwei philosophische Schwergewichte. Der jüdische Popularphilosoph Moses Mendelssohn und Immanuel Kant.
84 war ja natürlich schon eine anerkannte Größe. 81 war die Kritik der reinen Vernunft erschienen. Und wenn er sich darüber ausließ, dann nahmen das viele andere zum Anlass, sich auch dazu zu äußern. Insofern kann man natürlich sagen, in gewisser Weise ist Kant der Initiator dieser Aufklärungsdebatte.
Und seine Antwort auf die Frage, was Aufklärung sei, ist für Kantsche Verhältnisse bemerkenswert einfach.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ich denke, dass er uns auch auf heutige Verhältnisse sagen will, dass Aufklärung der Weg ist aus diesem Stumpfsinn, dass wir uns eben zudröhnen mit irgendwelchen Massenmedien. Das ist ja alles praktisch nur, um eben nicht diesen Verstand benutzen zu müssen.
Warum der Verstand so wenig benutzt wird, ist für Kant offensichtlich.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen zeitlebens unmündig bleibt. Es ist so bequem, unmündig zu sein.
Dem stimmt auch Schüler Aurelius zu.
Ich merke das selber immer, diesen Konflikt auch. Und ich glaube, deswegen existiert Feigheit und Faulheit, weil es eben auch sehr anstrengend ist. Also ist es anstrengender, sich mit den Konflikten jetzt in Nahost zu beschäftigen, als Super-RTL zu schauen.
Aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit gibt es für Kant nur einen Ausweg. Man muss die Überwindung der eigenen Faulheit und Feigheit wollen.
Damals stand die Aussage von Kant ziemlich isoliert da. Die anderen Aufklärer haben das sehr vernachlässigt, dass Aufklärung nicht nur reine Verstandessache ist, sondern dass man Aufklärung auch wollen muss. Vor allen Dingen Selbstaufklärung wollen muss. Und da finde ich Kant einzigartig in dieser Position.
Kants Aufforderung zum Selbstdenken klingt revolutionär. Man stelle sich eine Gesellschaft von mündigen Bürgern vor, die alles und jeden ständig hinterfragen.
Ich glaube, es würden dann Konzepte für Staatssysteme entstehen, die uns im Moment völlig fremd sind. Mit weniger Hierarchien, mit flacheren Hierarchien auf jeden Fall. Ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich glaube, es würde diese Gesellschaft zerreißen.
Ein Problem, das auch Kant sieht. Und so relativiert er seine explosive Forderung. Das mündige Selbstdenken muss zwar gegeben sein, aber bitte im Privaten, nicht wenn es die reibungslosen Abläufe der Staatsmaschinerie stören könnte.
So würde es sehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird,
im Dienste über die Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit dieses Befehls laut vernünfteln wollte. Er muss gehorchen.
Der Aufsatz des 60-jährigen Philosophieprofessors Immanuel Kant ist also alles andere als ein Aufruf zur Revolution. Zumal er sich an das wirklich unmündige Volk auch gar nicht wendet. Kaum ein Zehntel der Bevölkerung kann damals überhaupt lesen, und so ist die Aufklärungsdebatte in Deutschland eine Diskussion unter zumeist verbeamteten Akademikern. Und die setzen auf Reformen statt auf radikale Umbrüche. Eine Art Aufklärung von oben, die man sich vor allem erhofft vom preußischen König Friedrich, dem Großen.
Also als Friedrich seinen Job antrat, das war 1740, da war er von vielen als ein aufgeklärter Monarch erwartet worden. Man wusste, dass er sehr viel las, dass er mit Voltaire befreundet war etc. Das hat sich dann etwas gelegt, als er seine Eroberungskriege begann. Aber etwas ist doch immer davon hängen geblieben. Da oben an der Spitze des Staates steht ein universal gebildeter Mann, der eigentlich die Gesellschaft reformieren will. Und er hatte auch Erfolge damit. Es hat eine umfassende Reform des Justizwesens gegeben. Das Volksschulwesen, das musste ja alles erst mal kommen. Das vergessen wir ja heutzutage.
1786, nur 2 Jahre nachdem Kant seinen Aufklärungsaufsatz veröffentlicht hat, stirbt Friedrich der Große. Es ist der Anfang vom Ende der deutschen Aufklärung.
Sein Nachfolger, sein Neffe Friedrich Wilhelm II., ein etwas religiös versponnener Mann, der war schon als Anti-Aufklärer bekannt. Und das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Er hat dann Edikte erlassen, die eine gewisse Zensur der Aufklärung bedeuteten.
Als 1789 in Frankreich auch noch die blutige französische Revolution ausbricht, gerät das aufklärerische Denken in eine schwere Krise.
Die Feinde der französischen Revolution haben natürlich immer gesagt, da seht ihr, wo die Aufklärung mündet. Und diese Kritik hat natürlich viele Leute ängstlich gemacht. Man wollte keine Revolution.
Die Aufklärer verfallen angesichts der politischen Entwicklungen in eine Schockstarre. Das Gefühl übernimmt am Ende des Jahrhunderts der Vernunft die Herrschaft. Die Romantik beginnt und bestimmt von nun an das Denken. Die Aufklärung gerät in Vergessenheit. Erst im 20. Jahrhundert, nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, wird sie wiederentdeckt. Professor Werner Schneiders?
Eigentlich war ja bis zum Ende des Krieges Aufklärung in Deutschland verfemt. Romantik, das war Deutschland, aber nicht Aufklärung. Aufklärung galt als Import und undeutsch. Und die Besinnung auf die politischen Folgen des Irrationalismus hat dann dazu geführt, Aufklärung wieder zu entdecken.
Rund 1,5 Jahrhunderte nach Kant entzünden die Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer mit ihrer Dialektik der Aufklärung im Nachkriegsdeutschland eine neue Aufklärungsdebatte. Geprägt durch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts fällt sie weniger optimistisch aus als Ende des 18. Jahrhunderts, aber trotzdem.
Auch Adorno, das wird man leicht überlesen, sagt irgendwo, die wahre Aufklärung brauchen wir natürlich.
Und das Rezept hierfür ist seit Kant im Grunde unverändert geblieben.
Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Also das ist auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen muss von Kant. Dass es Mut braucht, um Verstand zu benutzen. Und wir brauchen heutzutage viele mutige Menschen.
Aufklärung ist nach wie vor so dringend wie nur eh und je. Nur ob sie besser funktioniert als damals, das wage ich zu bezweifeln, weil die Leute, die sie am dringendsten brauchten, gar nicht aufnahmefähig sind für die Aufklärung. Glaubenskrieger sind schwer aufzuklären.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Immanuel Kants Aufsatz »Was ist Aufklärung?«, den er am 30. September 1784 vollendete. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.